Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit herzlich willkommen. Die in Deutschland aufgewachsene Iranerin Nawa Ebrahimi ist eine Mittlerin zwischen den Welten. Das unter anderem macht sie so interessant. Jetzt liegt ihr zweiter Roman vor, Das Paradies meines Nachbarn. Dazu kommen wir später. Zunächst schauen wir auf die friedliche Revolution in Belarus. Friedlich ist sie allerdings nur von Seiten der Protestierenden gegen den Dauerherrscher Lukaschenko und die offensichtlich gefälschte Wahl im August dieses Jahres. Den Demonstranten, angeführt von Frauen, schlägt die nackte Gewalt der Staatsmacht entgegen. Jetzt, in diesen Tagen, erscheint im kleinen Berliner Verlag Edition Fototapeta eine sogenannte Flugschrift mit Beiträgen von belarussischen und westlichen Autorinnen. Der Titel: Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution. Ich habe vor der Sendung mit zwei Autoren dieses Bandes gesprochen, nacheinander. Zuerst mit der belarussischen Journalistin Marina Raklai, die in Berlin lebt, und danach mit Elke Schmitter, Journalistin im Kulturressort des Spiegel. Am vergangenen Wochenende sind bei einer der vielen Demonstrationen in Minsk ungefähr 1000 Menschen verhaftet worden. Ich fragte Marina Raklai zunächst, wohin das Pendel ausschlägt angesichts der Unerbittlichkeit des Regimes.
Ja, aber die Belarussen bleiben auf der Straße. Es ist auch nicht die erste 1000 Belarussen, die verhaftet worden ist. Das ganze Land, kleine und Großstädte, sie sind schon seit mehr als 100 Tagen fast jeden Tag auf der Straße. Und die Entschlossenheit zu protestieren nimmt mit dem Anstieg der Brutalität eigentlich nur zu. Was wir heute sehen, es ist egal, was der Staat macht. Je mehr verhaftet, desto mehr gehen, demonstrieren. Es sind mehrere Faktoren, die diese Proteste aufgelöst haben. Vor jetzt mittlerweile mehr als 3 Monaten. Es ist auch die stagnierende Wirtschaft und Generationswechsel und die menschenverachtende staatliche Reaktion auf die Corona-Krise. Aber vor allem war das die exzessive Gewalt gegen friedliche Demonstranten.
Das Buch Belarus beschäftigt sich nicht nur mit dem derzeitigen Aufstand und seiner weiblichen Prägung, sondern auch mit der Geschichte von Belarus und dem Selbstverständnis des Landes als Nation, das sich ja auch noch nach dem Zerfall der UdSSR 1991 Russland weiterhin verbunden fühlte. In Ihrem Essay, Marina Raklai, Die Nation im Schrank, so der Titel, schreiben Sie, die Proteste nach der Wahl seien eine logische Fortsetzung der sozialen und horizontalen Bewegungen der letzten Jahre. Also nicht etwas, was auf einen Schlag plötzlich da ist, sondern eine Fortsetzung. Was ist damit gemeint?
Belarussen seien sich selbst traditionell als passiv und nicht miteinander verbunden. Es gab lange keinen Nationalstaat und dadurch auch keine nationale Identität. Und was wir jetzt sehen, das ist der Prozess, dass Belarussen sich emanzipieren und sich von dieser Vorstellung befreien. Sie sind jetzt verantwortlich für ihre Zukunft, für ihr Land und wollen sich auf ihre Mitbürger auch verlassen können. Und das ist an sich daran auch ein schöner Prozess.
Das Gesicht des Widerstands ist weiblich, so heißt es allgemein über die Demonstrationen in Belarus. Und das ist auch ein dominierendes Thema dieses Buches. Aber wie ich gelesen habe, die Positionen der Autoren gehen da, was die Einordnung dieses Phänomens angeht, ziemlich weit auseinander. Die Kulturwissenschaftlerin Marina Scharley zum Beispiel schreibt, der Aufstand der Frauen sei eine Auflehnung gegen Lukaschenkas Patriarchat, in dem Frauen dazu bestimmt seien, Kinder zu gebären und in der Küche am Herd zu stehen. Und auf der anderen Seite, und das ist eine andere Position, Irina Solomantina schreibt, die Propagierung des weiblichen Gesichts des Protests sei vor allem ein medialer Effekt und ein Selbstbetrug. Das würde an den Problemen der Frauen und ihrer Beteiligung an Politik und Gesellschaft nichts ändern. Also eine, wie ich finde, doch andere Position. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, klar ist es medial gesehen ein schöneres Bild, wenn eine junge, entschlossene Frau auf der Titelseite steht. Aber es ist auch wahr, dass Frauen viel zu lange ziemlich unsichtbar in Belarus waren und in der zweiten Reihe sozusagen. Und jetzt treten sie anstelle des Mannes, um die Zukunft des Landes im Prinzip zu verteidigen. Und das auch wortwörtlich. Vieles während dieser Protestbewegung wurde von Frauen in Bewegung gesetzt. Manche Demonstrationen, dass jeden Samstag demonstrieren nur Frauen zum Beispiel. Und das auch ganz friedlich, weiß bekleidet mit weißen Blumen, um diesen friedlichen Charakter noch zu unterstreichen. Viele Kunstaktionen waren von Frauen lanciert. Und ziemlich lange waren Frauen gar nicht festgenommen während Proteste und sie haben dann Männer mit ihren Körpern abgeschirmt, um ihre Verhaftung zu verhindern. Also es ist an sich dann auch kein mediales Bild, es ist auch eine neue Realität, wo die Frau im Vordergrund steht. Die drei Gesichter hinter den Protesten bzw. hinter der Wahl. Das sind drei Frauen, die auch anstelle ihrer Männer im Prinzip dann die Oppositionsbewegung geleitet haben. Frau Tichanowskaja, die dann auch das sagt, dass im Prinzip sie war die ganze Zeit in der Küche und hat sich um Balletten gekümmert und jetzt muss sie im Vordergrund sein. Maria Kalesnikova war eine Musikerin, eine Flötistin, sie müsste abgeschoben werden aus Belarus zusammen mit zwei männlichen Kollegen und die zwei männlichen Kollegen haben Belarus tatsächlich verlassen und sie hat sich geweigert und ihren Pass zerrissen. Jetzt ist sie fast 2 Monate lang in Haft und schreibt auch in ihren Briefen, dass sie keine einzige Minute ihre Entscheidung bereut. Also ich bin der Auffassung, dass diese belarussische Revolution eindeutig ein weibliches Gesicht hat, auch weil Frauen ihren eigenen Platz in der Gesellschaft diesmal neu definiert haben.
Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch ist, seitdem sie in Belarus von Sicherheitskräften bedroht wurde, in Deutschland ansässig. Sie, Marina Raklei, leben als Journalistin und Osteuropa-Expertin schon längere Zeit in Berlin. Sie sind also in unterschiedlicher Weise Multiplikatoren, so kann man das vielleicht sagen, des belarussischen Protests im Ausland. Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine zunehmende Vernetzung zwischen der belarussischen Protestbewegung und Deutschland oder auch eine gewisse Aufmerksamkeit, sagen wir mal so, von deutscher Seite für das Anliegen der Protestierenden oder ist das nicht da?
Doch, das ist auf jeden Fall da. Und die Solidarität unter Belarussen hat auch im Ausland sehr stark zugenommen. Das ist im Lande explodiert, wie auch außerhalb. Es gab Demonstrationen, solidarische Demonstrationen in allen europäischen Staaten, aber auch in Amerika und Lateinamerika und in Asien, sowie auf Bali zum Beispiel. Und Geld wird auf der ganzen Welt gespendet.
Wie ist das mit Deutschland?
In Deutschland auf jeden Fall auch. Es gab wochenlang, dass jeden Tag eine Demo im Potsdamer Platz stattgefunden hat. Es gab eine Weile auch jeden Tag Demonstrationen vor der belarussischen Botschaft in Berlin. Und diese Flugschrift ist dann sich und unser Gespräch ist das beste Beweis, wie hoch das Interesse in Deutschland bleibt.
Elke Schmitter, jetzt komme ich zu Ihnen. Sie sind eine der nicht-belarussischen Autoren in diesem Buch. Interessant ist ja überhaupt an diesem Band, wie ich finde, dass in mehreren Beiträgen versucht wird, das aktuelle Geschehen in Belarus in einen weiteren europäischen Kontext einzuordnen. Also nicht nur, was passiert in Belarus, sondern auch, wie schaut Europa, wie schaut Deutschland auf Belarus? Sie kritisieren in Ihrem Beitrag die fehlende Solidarität und Aufmerksamkeit, insbesondere von Frauen in Deutschland für die von Frauen vorangetriebene Revolution in Belarus. Sind sich vielleicht die Frauen aus Ost und West angesichts ihrer Geschichte zu fremd?
Ja, vielleicht. Ich habe überlegt, ich bin ja Westdeutsche und Jahrgang 61. Das heißt, ich habe sozusagen aktiv die feministischen Missverständnisse der ersten Gesprächsrunden zwischen Ost- und Westfrauen nach 89, Anfang der 90er Jahre erlebt und wie kompliziert das eigentlich war, miteinander ins Gespräch zu kommen darüber, was gemeinsame Interessen sind und wie viel das mit eigenen Traditionen zu tun hat. Also die westdeutschen Feministinnen, die doch mit einem gewissen, mit einer gewissen Herablassung so rübergeguckt haben, gesagt haben, ist ganz nett, dass ihr jetzt auch dazukommt. Und die DDR-Frauen, die gesagt haben, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir stehen viel besser da als ihr. Wir haben Kinderbetreuung, wir sind viel emanzipierter, wir werden selbstverständlich gleich bezahlt, wir haben eine viel bessere Sexualität. So. Und das hat mich sehr geprägt, glaube ich. Und was jetzt bei Belarus passiert, das hat mich so verwundert, dass ich dachte, meine Güte, wie stark hebt der, sagen wir mal, westliche, auch inzwischen globalisierte Feminismus ab auf bestimmte Aktionen wie zum Beispiel Femen oder Pussy Riot. Ja, da gibt es starke Bilder, gab es eine enorme Solidarität. Und jetzt passiert dieses und es gibt so eine eigentümliche Nichtbeachtung. Und ganz verstehe ich es nicht, noch nicht mal halb.
Sie sprechen ja zu Beginn Ihres Beitrags, was mir aufgefallen ist, in diesem Buch von einer herzerreißenden Schlichtheit des Protests. Also Frauen schwenken die weiß-rot-weiße Fahne, halten Blumen in der Hand, zuweilen knien sie sogar nieder. Svetlana Tichanowskaja hat sich selbst als Hausfrau bezeichnet und das ist immer wieder aufgegriffen worden, also die stellvertretend für ihren Mann antritt. Vielleicht sind ja diese Formen schlichtweg nicht kompatibel mit unserem feministischen Selbstverständnis in Deutschland, wobei man ja gar nicht von einem Selbstverständnis sprechen kann, sondern es gibt ja auch viele verschiedene Selbstverständnisse.
Ja, aber interessanterweise, also wenn man, sagen wir mal, eine halbe Stunde seines Lebens opfert und zwei Artikel dazu liest, erfährt man, dass dieses Trio im Grunde genommen einen weiten Bogen spannt. Also alle drei Frauen, Tichanowska, Zepkalo, Kolnisdikova, sind angetreten anstelle von Männern, die sozusagen aus dem politischen Prozess durch Gefängnis absorbiert worden sind.
Genau. So.
Und die drei, die beschreiben einen Bogen von dieser Hausfrau Tichanowska, die sagt, ja, ich will dann bald wieder meine Buletten braten, wenn der Mann wieder zurück ist, so, bis hin zu einer Managerin wie Zepkalo und Kolnisdikova, die eine Intellektuelle ist. Das heißt, was die drei Frauen gemacht haben, ist das, was wir hier nicht hinkriegen. Zu sagen, es gibt ein Interesse, ein gemeinsames Interesse, dass die Differenzen, die ideologischer oder kultureller Natur sind, überbrückt. Das ist auch das, was mir hier fehlt. Also warum nimmt der deutsche Feminismus es immer noch hin, dass in vielen einfacheren Berufen Frauen schlechter bezahlt werden? Das ist sozusagen nicht das Thema. Das politische Thema ist, wie kriegen wir Frauen in die Aufsichtsräte? Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich will sagen, unsere Solidarität auch hier im Land ist extrem lückenhaft. Und die feministische Revolution da quasi zu denunzieren oder abzutun als so eine Art Hausfrauen-Mutterrevolte, mit der man nichts zu tun hat, weil das im Grunde rückständig ist, das ist wirklich ignorant. So, es gibt schon eine Debatte. Aber was mir gefehlt hat und eigentlich immer noch fehlt, das sind klare Stimmen, die sagen, das ist auch unsere Sache.
Die Journalistinnen Elke Schmitter und Marina Racklei, beide sind mit Beiträgen in der lesenswerten Flugschrift Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution, vertreten. Das Buch erscheint im Verlag Edition Foto Tapeta, 272 Seiten, 15 Euro. Und nun zu Nawa Ebrahimi. Die 1978 in Teheran geborene Autorin wuchs in Deutschland auf und lebt seit 2012 in Graz. Für ihren Roman Erstling 16 Wörter erhielt sie 2017 den Debütpreis des österreichischen Buchpreises. Ein gelungener Start also. Nun legte Nawa Ebrahimi nach mit dem Roman Das Paradies meines Nachbarn. Worum geht es? Kurz gesagt, um den Iran-Irak-Krieg, um Kindersoldaten, um das Aufeinanderprallen verschiedener Welten und Kulturen. Wie sich das fügt, sagt Ihnen jetzt Michaela Schmitz.
Ich ist der andere, lautet die geheime Formel dieser Geschichte. Menschsein bedeutet einzustehen für den anderen. So sieht es der litauisch-französische Denker Emmanuel Levina. Seine Beziehungsphilosophie ist ein Gegenmodell zur abendländischen, traditionell auf das Subjekt zentrierten Egologie. Nawa Ebrahimi bezieht sich schon im vorangestellten Zitat ihres Buches auf den Philosophen. Aus seiner Ethik entwickelt Ebrahimi eine Erzählung vom Format einer antiken Tragödie. Erzählt wird die komplexe Geschichte einer schicksalhaften Verstrickung, die in ihren vielfältigen Verknüpfungen beim Lesen oft kaum aufzulösen ist. Ebrahimis vielschichtiger Text ist im Hier und Jetzt verortet und gleichzeitig voller philosophischer Bezüge und biblischer Symbole. Der Star-Designer Ali Najjar wird Chef einer Münchner Agentur. Er gibt vor, im ersten Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren Kindersoldat gewesen zu sein. Der Egomane präsentiert sich wie ein rücksichtsloser Schöpfergott, für den statt Ethik nur noch Ästhetik und statt Kollegialität nur noch seine eigene Karriere zählt.
Ich gebe nichts darauf, zu den Guten zu gehören. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen mir schon den Tod oder wenigstens die Krätze an den Hals gewünscht haben. Heulend auf dem Klo ihrer Agentur. Ist mir vollkommen egal. Ich will die Gestaltbarkeit der Welt zeigen. Und wer gestalten will, muss rücksichtslos sein. Wenn das, was du tust, keine Liebe oder keinen Hass erzeugt, dann hast du etwas falsch gemacht.
Zu seinen Mitarbeitern gehört Sina. Der deutsch-iranische Mit-30er flieht vor seiner Midlife-Crisis und dem neuen Chef ins Sabbatical. Doch Ali Najjar will, dass Sina mit ihm nach Dubai fliegt. Anlass ist ein Treffen mit seinem Ziehbruder Alireza. Nach der Flucht Ali Najjars hatte seine Mutter Alireza als Ziehsohn aufgenommen. Kurz vor ihrem Tod bittet sie Alireza, Ali Najjar einen Brief von ihr zu übergeben. Jetzt möchte Alireza der Bitte der verstorbenen Mutter nachkommen und sich mit ihm in Dubai treffen. Die Mutter hatte ihren leiblichen Sohn damals zur Flucht nach Deutschland überredet. Aus Angst, der 14-Jährige würde im Iran als Kindersoldat eingezogen. Die Mullahs lockten Kinder wie ihn in den 80er Jahren in den Iran-Irak-Krieg mit dem Versprechen, nach ihrem Märtyrertod würden sie direkt ins Paradies gelangen. Die Mutter blieb in Teheran. Ali Najjar machte Karriere in Deutschland. Der Brief der Mutter enthüllt eine Tragödie. Sie habe nach Ali Najjars Flucht Alireza buchstäblich von der Straße aufgenommen und ihn zu seinem Schutz als ihren eigenen Sohn ausgegeben. Doch was die Mutter damals nicht weiß, ihr Sohn Ali Najjar hatte sich vor seiner Flucht freiwillig verpflichtet. Die tragische Folge? Alireza nimmt mit seinem Namen auch das Schicksal Ali Najjars auf sich. Reza wird als sein Stellvertreter eingezogen und als Kindersoldat zum Räumen von Minen eingesetzt. Er überlebt schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Kurz vor ihrem Tod schreibt die Mutter an Ali Najjar:
Mein Sohn, du trägst keine Schuld und du trägst sie doch. Ich schätze, das heißt es zu leben, zu überleben. Ich kann dir nur einen Rat geben. Oder nein, ehrlich gesagt, ist es ein dringender letzter Wunsch. Schieb Alireza nicht aus deinem Leben. Nimm dich seiner an. Sieh ihn als dein zweites Ich.
Ali Najjar, der nie im Krieg war, aber fürchtet die Begegnung mit Alireza. Deshalb soll Sina in seinem Namen den Brief seiner verstorbenen Mutter in Empfang nehmen. Auch Sina ist Deutsch-Iraner, so wie die Autorin selbst. Mit und in ihren Figuren lässt die Autorin Europa und Orient aufeinandertreffen. Das Überraschende, Sina und Alireza verstehen sich, sogar jenseits der Sprache, obwohl Alireza seine Geschichte auf Persisch erzählt, was Sina kaum versteht. Und noch etwas Erstaunliches passiert. Beide empfinden das Treffen als Bereicherung.
Sina sah noch einmal genauer hin und erkannte hinter seinem Spiegelbild die Augen des Mannes. Randvoll mit Flüssigkeit fokussierten sie ihn, und für einen kurzen Moment lang vergaß er, dass er hier falsch war, dass jemand anders hier sitzen und in diese Augen blicken sollte. Das spielte keine Rolle mehr. Alles Trennende löste sich auf. Nichts existierte mehr, bis auf das Leid dieses Mannes, das Sina in diesem einen kurzen Moment nicht mehr von seinem unterscheiden konnte. Auf eine bizarre, vielleicht sogar kranke Weise beglückte ihn das.
Auch Alireza erkennt Sinas Unglück. Ihr Treffen zeigt, dass sich Leid nicht gegen Leid aufrechnen lässt. Sina wiederum begegnet in Alireza stellvertretend dem Schicksal zigtausender Kindersoldaten, die im Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren ums Leben kommen, von Minen verstümmelt oder bei Giftgasangriffen verletzt werden. Der Westen, auch Deutschland, habe mit seinen Waffenexporten im ersten Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren an ihrem Leid verdient und sei für das Morden mitverantwortlich, sagt Ali Najjar, als er bei einem Interview nach seinem vermeintlichen Schicksal als Kindersoldat befragt wird. Der Titel von Nawar Ebrahimis Roman »Das Paradies meines Nachbarn« bekommt hier seine ganz konkrete politische Bedeutung. Denn unser westliches Paradies ist mit der Hölle unserer östlichen Nachbarn erkauft. Doch Nawar Ebrahimi hält in ihrem Roman nicht nur dem Westen den Spiegel vor. Sie zeigt auch die Grausamkeit der islamischen Mullahs und ihr Versprechen auf ein Paradies im Jenseits, mit dem sie unzählige Märtyrer für ihren Glauben in den Tod treiben. Ebrahimis polyphone Erzählkonstruktion bildet die Gleichzeitigkeit verschiedener Perspektiven auf kunstvolle Weise ab, indem sie neben der allwissenden Erzählerin auch mehrere ihrer Figuren als Ich-Erzähler zu Wort kommen lässt. Nawar Ebrahimi ist mit ihrem spannenden und tiefgründigen Roman ein kritischer Blick auf beide Welten gelungen.
Michaela Schmitz, der Roman Das Paradies meines Nachbarn von Nawa Ebrahimi ist im BTB Verlag erschienen. 224 Seiten, 20 Euro. Das war der Büchermarkt am Dienstag. Die Kollegen von Forschung Aktuell haben gleich nach den Nachrichten unter anderem Folgendes zu bieten. Ein Gespräch über die Rolle von Kitas und Schulen in Corona-Zeiten. Dann wird sie mein Kollege Lennart Pyritz begrüßen. Und hier verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.